Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute an diesem ersten August-Sabbat bei euch zu sein. Und ich hoffe, ihr seid fit und gesund. Es gibt ein sehr bekanntes Plakat, ungefähr 70 Jahre alt, was immer noch im 21. Jahrhundert in Medienlandschaft missbraucht wird oder gebraucht wird für unterschiedliche Zwecke. Auf diesem Plakat ist ein Mann gemalt, das ist kein Bild, sondern es ist ein gemaltes Bild. Ein Mann mit einem sehr strengen Gesicht und mit einem Hut, mit einem ganz speziellen Hut. Und der Hut hat die Farben der amerikanischen Fahne. Und dieser Mann hat seine rechte Hand ausgestreckt und seinen Zeigefinger. Und ganz unten steht Uncle Sam wants you. Weiß jemand von euch, für welchen Zweck dieses Plakat entworfen wurde? Habt ihr eine Vermutung? Bitte? Ja? Ja?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Nochmal.
Das ist eine Reiswerbung.
Ah, Reiswerbe. Okay. Ja, kann sein. Bitte, Stefan?
Ich denke, das ist für Rekruten, für Soldaten.
Rekruten für den Zweiten Weltkrieg.
Weil Onkel Sam eine Reismarke.
Ja, nein. Genau, nein, es geht nicht um. Es ist Uncle Ben's, soweit ich weiß. Es ist nicht Uncle Sam, sondern Uncle Ben. Aber gut, über Uncle Bens rede ich nächstes Mal. Ich liebe Reis. So machen wir das. Und dieses Bild oder dieses Plakat, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, habe ich so ein unangenehmes Gefühl. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ist auch wahrscheinlich keine echte Person. Aber allein die Art und Weise, wie dieser Mensch guckt und vor allem sein Zeigefinger, das finde ich einfach unangenehm. Als ob ich ein Objekt wäre und jemand möchte mich unbedingt haben, weil er ein bestimmtes Ziel mit mir erreichen möchte. Wenn wir dieses Bild jetzt auf Gott versuchen zu übertragen, habe ich manchmal den Eindruck, wenn Menschen das Wort hören, Gott sucht Menschen, dass viele Leute so ein Plakat vor Augen haben. Wahrscheinlich nicht mit der amerikanischen Fahne, wahrscheinlich ist ein anderes Motiv, aber das ist eine männliche Figur mit ganz ernsten Gesichtszügen und mit einer ausgestreckten Hand, mit einem ausgestreckten Zeigefinger und unten steht, Gott sucht nach dir. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn das die Vorstellung oder das Bild von Gott ist, wie er nach Menschen sucht, kann ich mir sicherlich gut vorstellen, dass für viele Menschen diese Nachricht, Gott sucht nach Menschen, nicht unbedingt sehr erfreulich ist. Heute Morgen möchte ich mit euch darüber nachdenken, nicht warum Gott Menschen sucht, sondern ich möchte mir die Frage stellen, was für Menschen, welche Menschen sucht Gott? Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht und diejenigen von euch, die eine Bibel dabei haben, lade ich ein, mit mir Jesaja Kapitel 6 aufzuschlagen, die Verse 1 bis 8. Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus war voll Rauch. Und da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Eine spannende Geschichte, 2800 Jahre alt. Und ich stelle am Anfang eine Behauptung auf, dass die Geschichte mit dem Plakat, von dem ich bei der Einleitung was erzählt habe, nichts zu tun hat. Mir ist wichtig, diesen Gott kennenzulernen, der nicht wie Uncle Sam nach Rekruten sucht und ihnen Angst einjagt, sondern es ist ein liebevoller Gott, der nach Menschen sucht. Und die Frage ist jetzt: Was für welche? 3 Gedanken sind mir wichtig. Und die erste Gruppe von Menschen, die Gott immer noch sucht, nicht nur vor 2800 Jahren, auch heute noch für ihn sehr wichtig sind, finden wir noch im ersten Vers des Kapitels. Und diese Bezeichnung oder diese Information da, in dem Jahr, in dem König Usia starb, da sei ich den Herrn, überlesen wir oft, wenn wir Kapitel 6 studieren oder lesen, ziemlich schnell. Aber das ist eine ganz wichtige Information. Ich möchte euch etwas über König Usia erzählen und warum es wichtig war für Jesaja, sein Kapitel genauso zu beginnen. König Usia war ein jüdischer König. Und dieser Mann hat 52 Jahre lang regiert. Mehr als der Kommunismus in Bulgarien gedauert hat. 52 Jahre. Er hat mindestens 2 Generationen von Menschen geprägt. Er war nicht unbedingt der beste König, im göttlichen Sinne des Wortes, aber er war ein schlauer Politiker. Und man muss sich vorstellen, Juda war ein kleines Land, umgeben von so vielen mächtigen Feinden, wie Assyrien zum Beispiel. Und dieser kleine König hat es geschafft, 52 Jahre lang seine Feinde auf Distanz zu halten. Es war eine enorme Leistung. Und in den letzten Jahren seines Lebens, können wir in den Chroniken nachlesen, ist er an Lepra erkrankt und er musste in einem separaten Haus wohnen. Und obwohl die ganze Bevölkerung Jerusalem wusste, der König ist krank und er wird eines Tages sterben, 52 Jahre sind eine sehr lange Zeit, und sie wussten: Ja, ein Jahr noch wird noch leben, ein Jahr noch. Irgendwann ist aber auch seine biologische Zeit ausgegangen und er ist gestorben. Und die Nachricht über den Tod des Königs hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet im ganzen Jerusalem. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn heute die Nachricht in den Primetime-Nachrichten bei ZDF oder ARD kommt, dass Angela Merkel nicht mehr regiert und dass eine parlamentarische Krise ausgebrochen ist und dass wir Neuwahlen ansetzen sollen irgendwann, wird das sicherlich keine angenehme Nachricht sein für die politische Elite, aber für dich und für mich ändert sich vorerst gar nichts. Dein Konto ist nach wie vor dein Konto, dein Haus oder deine Mietwohnung bleibt nach wie vor deine Mietwohnung, unabhängig davon, ob die eine Partei regiert oder die andere Partei, ob es eine Großkoalition gibt oder keine Großkoalition gibt. Zum Glück ist es so. Vor 2800 Jahren war es ganz anderes. Wenn der König stirbt, das war eine große Katastrophe, weil der König verkörperte alles, die politische Macht, die finanzielle Sicherheit und so weiter und so fort. Jesaja ist nur 20 Jahre alt. Und in dem Jahr, als König Usia gestorben ist und alle sich fragen, was passiert jetzt mit unserem Land? Was passiert mit uns als Nation? Was wird der nächste Schritt sein? Wer wird unseren König beerben? Jesaja sieht Gott. Ich finde dieses Bild faszinierend und das ist mein erster Punkt. Gott sucht nach Menschen, die unabhängig von den Umständen, in denen wir leben, egal wie beängstigend und unsicher sie sind, unabhängig von den politischen Situationen, in denen wir uns momentan als Land, als Nation befinden, unabhängig von den Entscheidungen, die getroffen werden, sei es in Brüssel, in Washington oder ganz woanders. Gott sucht nach Menschen, die nicht ihre Augen auf Ängste fixieren, auf Probleme fixieren, sondern Menschen, die trotz Probleme, Naturkatastrophen, politische Unruhen und in der Lage sind, Gott zu sehen. Und ich kann euch sagen, das ist ganz, ganz schwierig. Das ist ganz schwierig, vor allem auch für gläubige Menschen ist es schwierig. Die Süddeutsche Zeitung kam vor ein paar Monaten mit einem Artikel heraus, warum Verschwörungstheorien in den letzten Jahren so beliebt sind. Und die Antwort ist eindeutig. Weil die Menschen nach einfachen Antworten suchen für komplexe Fragen. Und weil die Angst die Wahrnehmung der Menschen regiert. Und Hand aufs Herz, jeder von uns hat seine Ängste. Ich habe mir wenig Gedanken gemacht über das Bildungssystem in Deutschland. Seitdem ich einen Sohn habe, mache ich mir Gedanken. Ich frage mich auch, in was für eine Schule er eines Tages gehen wird. Versteht ihr? Das sind ganz natürliche Dinge, ganz normale Dinge. Und wenn ich 60 oder 70 bin, werde ich mir wahrscheinlich andere Fragen stellen. Über die Rente oder was weiß ich noch. Themen, die uns beschäftigen. Themen, die damit zu tun haben, wie sicher ich mich fühle. Und in einer Welt von Unsicherheit und Angst ist es manchmal ganz, ganz schwierig, den kühlen Kopf zu bewahren. Nicht, weil man cool ist, sondern weil man ganz bewusst seine Augen nicht auf die Probleme und auf die Ängste richtet, sondern auf Gott. Habt ihr diese Erfahrung gemacht? Ich bin mir sicher, der eine oder andere hat sie sicherlich gemacht, wahrscheinlich im privaten Kontext. Als Pastoren haben wir oft mit kranken Menschen zu tun. Und das ist schon eine krasse Geschichte jetzt jenseits von Politik und Finanzwelt, wenn man eine Diagnose bekommt, die alles andere als erfreulich ist. Wo die Ärzte sagen, nach unserem medizinischen Ermessen gibt es wenig Möglichkeiten. Ich bewundere Menschen, die in so einer Situation sagen, ich habe Gott alles übergeben. Und manche leben länger, als es ihnen vorausgesagt wurde. Nur weil sie an diesem dünnen Seil des Gottvertrauens hängen. Oder festhalten. Die Geschichte geht weiter. Jesaja steht in seiner Vision da vor der Gegenwart Gottes und auf einmal passiert etwas Unerwartetes. Ab Vers 5 lese ich. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Jesaja steht nicht vor König Usia, nicht vor seinem Nachfolger, sondern vor dem Herrn. Und alle Engel singen, wie heilig und groß der Herr Zebaoth ist. Und Jesaja richtet seine Augen auf sich und sagt, wer bin ich überhaupt? Und spannenderweise, in so einem Moment, wenn wir vor jemandem stehen, der besser gekleidet ist als ich, fällt uns auf einmal, was bei uns nicht stimmt. Den Fleck auf der Hose oder irgendwas, was wir wissen, dass da ist, aber normalerweise missachten wir es, bis wir irgendwann vor jemandem stehen, der besser gekleidet ist als ich und einen Anzug trägt und ohne Fleck an der Hose. Und Jesaja sagt, es tut mir leid, ich glaube, ich muss zurück. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Und da passiert etwas Außergewöhnliches. Da flog einer der Seraphim, Vers 6, zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Habt ihr euch den Finger verbrannt? Habt ihr mal versucht, als Kinder zu überprüfen mit ihren Lippen, wie heiß ein Bügeleisen ist? Es ist nicht von ungefähr, dass wir uns nicht mit der Nase küssen, sondern mit den Lippen. Es gibt eine Menge Sensoren, ja, hier in dem Lippenbereich, in dem Mundbereich. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, wie schmerzhaft diese Erfahrung war für Jesaja. Da kommt ein Engel und er berührt seine Lippen mit einer glühenden Kohle. Das hat definitiv wehgetan. Und hier stelle ich mir die Frage, welche Bedeutung hat das für mich? Und da werde ich hier nur über mich persönlich sprechen. Ich weiß ganz genau, was in meinem Leben nicht okay ist. Ich weiß ganz genau, was in meinem Leben besser laufen soll. Das Problem ist nicht, dass ich es weiß. Das Problem ist, dass ich oft resigniere und ich sage, es ist halt so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne es. Ich resigniere und sage, ja, schade, es tut mir leid. Bis ich irgendwann in eine Situation komme, wo ich herausgefordert werde. Und ich merke, Dinge, die mich früher weniger gestört haben, ärgern mich jetzt umso mehr, wenn ich sehe, dass mein Sohn versucht, sie nachzumachen. Ich verstehe nicht, warum er lacht. Ich dachte, ich habe nur von mir geredet. Ich weiß nicht, wie die glühende Kohle ausschaut. Ich weiß nur, dass Veränderungen manchmal schmerzhaft sind. Und ich finde es faszinierend, dass Gott nach Menschen sucht, die nicht bereit sind zu resignieren, auch wenn sie kurz davor stehen. Sondern Gott sucht nach Menschen, die offen sind für neue Erfahrungen mit ihm. Nicht für schmerzhafte Erfahrungen mit ihm. Das wurde mir in meiner Kindheit beigebracht in Bulgarien. Wenn es nicht weh tut, dann ist es nicht richtig. Nein. Es geht hier um Erfahrungen der Heilung. Und Heilung ist eine viel bessere Perspektive als Schmerz. Seid ihr damit mit mir einverstanden? Es ist schon ein Unterschied, wie ich dir eine Sache verkaufe. Und hier wird es nicht verkauft. Als Schmerz oder als Heilung. Und da kommt die letzte Begegnung. Spannenderweise ist es euch wahrscheinlich aufgefallen, in diesem Text gibt es eine Figur, die ganze Zeit schweigt. Da sind die Cherubinen, die Seraphim, die singen, ja. Da ist Jesaja, er redet, oh, weh mir. Es gibt eine Figur, ein Protagonist, sage ich mal so, der schweigt. Wer ist das? Gott. Gott redet erst im Vers 8. Und interessanterweise, Gott redet nicht so wie bei Hiob. Ich habe die Welt erschaffen. Es werde Licht. Sondern Gott stellt Fragen. Und jetzt ist die Frage, wie stellt Gott Fragen? I want you. So kann man den Text hier übersetzen. Vers 8. Wer soll für mich gehen jetzt? Ich finde es immer faszinierend, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die in der Lage sind, die komplexesten Situationen so in eine Frage zu verpacken, dass ich mich selber hinterfragen muss. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt keine größere Kunst als die Kunst der Fragestellung. Das habe ich gelernt an der Hochschule. Mir wurde beigebracht als Kind und Teenie, es ist wichtig, die richtigen Antworten zu kennen. Und sie gut zu artikulieren. Sicherlich ist das wichtig. Je älter ich werde, umso deutlicher wird es mir, dass die größte Kunst ist, die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn man die richtigen Fragen stellt, da braucht man nicht den Moralapostel spielen. Wenn die Frage nicht richtig ist, dann wahrscheinlich schon. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesaja mit einer Menge Angst in diese Vision eingestiegen ist. Persönliche Ängste, nationale Ängste, wer wird der nächste König sein? Geistliche Ängste, spirituelle Ängste. Und er bekommt in der Gegenwart Gottes Heilung. Und an seiner Stelle würde ich sagen, wie schön wäre es, wenn ich hier bei dir bleiben könnte. Keine Ängste mehr, ich bin geheilt, alles schön und gut. Und da kommt nicht Uncle Sam, sondern da kommt ein liebevoller Gott, der 800 Jahre später, als Jesus Christus auf die Welt selbst gekommen ist, um die Menschen zu suchen, sie zu erlösen, ihnen Heilung zu schenken. Für seine Generation und für die nächsten Generationen bis zu unserer Zeit. Da ist ein Gott, der nicht eine Frage stellt, die er nicht bereit wäre, selber zu beantworten. Da ist ein Gott, der nach Menschen sucht, die offen sind für die anderen. Menschen, die durch die Heilung, die sie mit Gott erlebt oder durch Gott erlebt haben, bereit sind, für anderen da zu sein. Und ehrlich gesagt, das ist der Sinn der Gemeinde. Das ist der Sinn von diesem Gottesdienst. Das ist der Sinn überhaupt, dass wir uns Sabbat für Sabbat, Woche für Woche treffen. Sicherlich treffen wir uns ein bisschen für uns und das ist okay. Aber im Grunde genommen ist die Idee, dass wir uns hier treffen, Heilung zu erleben, damit wir diese Heilung auch anderen Menschen geben können. Nach solchen Menschen sucht Gott. Und jetzt möchte ich, dass ihr das Bild von Uncle Sam erstmal beiseite schiebt und die offenen Arme von Jesus Christus euch vorstellt. Gibt es da einen Unterschied? Gibt es einen Unterschied in der Mimik? Gibt es da einen Zeigefinger? Gibt es irgendeine Fahne auf seinem Kopf? Nein. Er ist da für alle, für dich und für mich. Er möchte deine Ängste, er möchte dir Heilung schenken und er wird sich freuen, sage ich mal so. Will hört sich sehr stark an. Er wird sich sehr freuen, wenn du etwas von dem, was du erfahren hast, bereit bist abzugeben, damit die Welt ein Stück mehr christlicher wird. Nicht im Sinne einer christlichen Kultur nur, sondern im Sinne der Person Jesus Christus. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit und ich entlasse euch mit diesem Bild von Jesus Christus, der seine Hände ausgestreckt hat. Für jeden von uns und für alle Menschen, die draußen sind. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für all das, was du für uns jeden Tag tust. Danke für die Heilung. Danke, dass du bereit bist, unsere Ängste wegzunehmen. Danke, dass du deinen Sohn auf diese Welt gesandt hast, um uns deutlich zu machen, was Christentum bedeutet. Segne jeden Einzelnen von uns und schenk uns noch einen gesegneten Sabbatnachmittag in deinem Namen. Amen.